der medizinischen Versorgung mit Paragraph 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, also immer von der Perspektive von geflüchteten Menschen mit psychischen Erkrankungen, ist diese Notversorgung eben unvereinbar mit Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit 20 Absatz 1 Grundgesetz, also dem Recht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz. Und das trifft vielleicht auch so ganz gut die Zeit so. Und das ist natürlich auch wichtig, dass sich das rechtlich widerspiegelt, dass es dass psychische Erkrankungen genauso wie physische Erkrankungen Teil dieser Gesellschaft sind und auch so behandelt werden sollten, auch rechtlich gesehen so behandelt werden sollten.
Willkommen zum Podcast Melting Pot – Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Melting Pot, ausnahmsweise nicht zum 15. des Monats, sondern mit ein paar Tagen Verspätung melden wir uns dann auch mal aus der Konferenzzeit zurück. Auch in der Migrationspolitik ist mal wieder einiges los. Es wird wieder viel über Migration gesprochen, vor allem über Migrationskontrolle. Und wie so oft wird dieses Thema dann auch gerne mal vermischt mit Aspekten der inneren Sicherheit. Erst vor wenigen Minuten wurde im Bundestag ein neues Sicherheitspaket verabschiedet, das weitere Verschärfungen in der Migrations- und Sicherheitspolitik vorsieht. Viel zu selten sprechen wir jedoch über die Gesundheit von Geflüchteten oder gar über ihre psychische Gesundheit. Und wir freuen uns daher, dieses Thema und vor allem auch die rechtlichen Aspekte hierzu mit unserem heutigen Gast Wiebke Siedorf zu besprechen. Wiebke ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Sozialrecht und Verwaltungswissenschaft an der Universität Speyer und hat sich mit diesem Thema unter anderem in ihrer Masterarbeit auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Wiebke. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Dennis. Hallo, Dennis.
Hi miteinander und Grüße an dich, Wiebke. Wir fangen ja in der Regel an mit einer kleinen Kennenlernrunde und dafür haben wir immer Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Und da jetzt langsam der Herbst anfängt und für mich auch relativ relevant damit auch Halloween immer näher rückt, wäre unsere erste Frage, wie verbringst du denn am ehesten Halloween? Würdest du sagen, du bist eher eine Person, die sich groß verkleidet und um die Häuser zieht? Oder bist du eher jemand, wo lieber zu Hause mit einem Horrorfilm sitzt?
Ich bleib lieber zu Hause und verteile Süßigkeiten an die Kinder bei uns im
Dorf. Kommen denn bei dir welche?
Ja, bei uns kommen tatsächlich, laufen einige durchs Dorf. Ich glaube, so im ländlichen Bereich ist das noch so ein bisschen vermarktet. Mit den Muttis und den Vatis laufen sie dann durch die Straßen.
Ach, schön. Oh. Nee, bis letztes Jahr saß ich nämlich auch jedes Jahr mit einer Riesenschüssel Süßigkeiten zu Hause und nie kam jemand. naja.
Ja, bei mir ist es immer andersrum gewesen, dass ich gelegentlich überrascht wurde und dann hatte ich sowas wie Äpfel da oder dunkle Schokolade. Da macht man sich auch keine Freunde mit. Da sind wir ein bisschen abgedriftet, aber genau, abgesehen deshalb sind wir ja auch eigentlich auch in wissenschaftlichem Auftrag unterwegs und entsprechend möchten wir auch von dir wissen, welchen methodologischen Zugang folgst du denn eher, wenn so diese Quanti-Quali-Dimension aufmacht, wo würdest du dich denn darauf verorten?
Eher Quali.
Und das ist auch der Zugang nach meinem Verständnis, den du in deiner Forschung bisher gewählt hast. Und ich finde den Zugang super spannend. Das Thema ist ja bereits angesprochen, die psychische Gesundheit von geflüchteten Menschen. Aber dein Zugang dazu finde ich sehr interessant, weil der nach meinem Verständnis rechtswissenschaftlich ist, nicht wahr?
Genau, also es war eher eine Dokumentenliteratur und Rechtsanalyse. Also es war gar nicht jetzt Interviews geführt oder sowas, sondern es war eher eine Auswertung von Gerichtsurteilen und somit auch Rechtsprechung, aber auch Gesetzesbegründungen, die ja immer ein ganz guter Leitfaden für Gesetze geben, wie man sie zu lesen hat und was sich dahinter verbirgt und was sich auch der Gesetzgeber als Legislative dabei gedacht hat.
Super spannend. Ich glaube, wir sind jetzt schon tief im Thema drin. Kannst du denn vielleicht nochmal die Zielsetzung, die Forschungsfrage von deiner Arbeit mit uns teilen? Mit welchem Forschungsinteresse bist du denn da herangegangen?
Genau, also es ging um die Untersuchung aufenthaltsrechtlicher und sozialrechtlicher Aspekte in Bezug eben auf geflüchtete Menschen mit psychischen Erkrankungen, so als Sparte im Gesundheitsbereich. Und da ging es vor allem um die Untersuchung von § 60a Absatz 2c Aufenthaltsgesetz, also die Vermutungsregelung im Aufenthaltsgesetz, und aber auch von § 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, die medizinische Versorgung. Und eben diese zwei Hauptregelungen habe ich mir herausgegriffen und habe sie untersucht auf Europarecht und Grundrechtskonformität auch, ob diese einheitlich und auch europarechtskonform umgesetzt wurden in deutsches Recht. Und ja, das war ein ganz spannendes Feld. Und
ich glaube, du musst vielleicht auch Laien wie mich selbst noch mal kurz abholen und diese beiden Paragraphen vielleicht kurz noch mal ein bisschen stärker kontextuieren. Ich bin nicht aus den Rechtswissenschaften. Ich habe noch nicht ganzen Zugang für. Kannst du mir da vielleicht helfen?
Klar, gerne. Ich finde das auch immer, man geht so von seiner eigenen Blase irgendwie aus. genau, der Paragraph 60a, der ist im Aufenthaltsgesetz, und der Absatz 2c regelt eben so eine Vermutungsregelung. Also es wird vermutet, dass der Abschiebung gesundheitliche Gründe nicht entgegenstehen. Also es ist eine Vermutungsregelung vom Gesetzgeber, wo man einfach festgelegt hat, gesundheitliche Gründe entstehen nicht entgegen der Abschiebung. Und ja, und das ist so das eine, was ich eben untersucht habe auf Grundrechtskonformität. Und das andere ist eher sozialrechtlicher Aspekt. Das sind § 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz. Da wird eben so die Mindestnotversorgung, medizinische Notversorgung von geflüchteten Menschen vorgenommen.
Du hast bereits Notversorgung angesprochen und das Asylbewerberleistungsgesetz. Ebenfalls zwei super spannende Dinge. Aber vielleicht können wir kurz mal den Rahmen stellen. Was hat das denn mit dieser Notversorgung auf sich? Oder ich glaube, im Namen steckt da schon ein bisschen was dahinter, aber was ist denn der Rahmen, den diese Notversorgung stellt an Zugang zum Gesundheitssystem?
Genau, also das Asylbewerberleistungsgesetz, vielleicht muss man auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer anders anfangen. Also das deutsche Gesundheitssystem ist ja schon nicht einheitlich, was wir haben. Also ich meine, es gibt Selbstständige, es gibt Beamte, es gibt Sozial- oder Privatversicherung, es gibt Bei- oder Sozialhilfe. Also dieses ganze Konstrukt ist ja schon sehr uneinheitlich ausgestaltet. Und dann kommen eben noch, also geflüchtete Personen dazu, und diese nochmal besonders betrachtet im Asylbewerberleistungsgesetz. Und auch unter dieser Sparte Flüchtlinge gibt es auch nochmal Unterscheidungen. Am besten kann man sich das, glaube ich, gut vorstellen. Wenn wir jetzt krank sind, Oktober, Krankheitswelle, wir gehen natürlich mit unserer Krankenkassenkarte oder privat natürlich einfach so zum Arzt oder machen vorher einen Termin aus, so wie sich das gehört. Und geflüchtete Menschen haben aber da schon die erste Schwierigkeit. Geflüchtete Menschen merken vielleicht, sie sind krank, stark erkältet oder ihnen geht's überhaupt nicht gut. Sie brauchen medizinischen Rat oder auch Hilfe. Dann bedarf es für diese Person erstmal einen Gang zum zuständigen Sozialamt, und sie müssen einen Behandlungsschein beantragen. Also sie müssen einen Antrag auf Behandlungsschein stellen, damit dann die zuständige Sozialbehörde diesen Behandlungsschein ausstellt, und dann gehen sie mit dem Behandlungsschein zu dem Arzt oder zu der Einrichtung, zu der medizinischen Einrichtung. Es gibt also für uns deutsche Staatsangehörige gibt es quasi einen einfachen Weg. Wir gehen einfach direkt zum Arzt. Punkt. Die Geschichte ist zu Ende. Was dann hinter mit Abbuchungen und sonstigem passiert, tangiert uns ja nicht mehr in der Regel. Und bei geflüchteten Personen ist es schon dieses Dreieck. Es geht quasi über die zuständige Sozialbehörde als Amtsbehörde und hat dadurch eben auch gerade im Hinblick auf psychische Erkrankungen so eine gewisse Hemmschwelle in sich. Ich meine, jeder, der vielleicht psychische Erkrankungen auch kennt oder auch Erfahrungen damit hat, der weiß, wie schwierig das sein kann, schon damit sich überhaupt an jemanden zu wenden. Und das ist natürlich dadurch nochmal eine größere Hürde. Und das ist eben der § 4 und § 6 Asylbewerberleistungsgesetz. Die regeln eben diese Notversorgung schon auch nur für Erkrankungen und Schmerzzustände. Und es wird nicht so ganz eindeutig herauskristallisiert, dass die den gleichen Zugang bekommen natürlich wie wir.
Genau, du hast gesagt, nicht den gleichen Zugang wie wir. Ich glaube, im Vorgespräch ist da der Begriff des Sozialgesetzbuches mal gefallen. Das sagen wir, für mich als deutschen Staatsbürger mein Zugang zum Gesundheitswesen reguliert. Aber du hast auch gleichzeitig darüber gesprochen, dass es selbst für geflüchtete Personen nicht einheitlich ist. Ich glaube, wir hatten da gesprochen, dass es zum Beispiel über Herkunftsunterschiede verschiedene Zuordnungen gibt. Weißt du, was es damit auf sich hat? Was meintest du damit?
Da kann man zum Beispiel aktuelles Thema, die Massenzustromrichtlinie, sehen, die erstmals nach 21 Jahren nach Inkrafttreten, ich glaube 2001 war das, oder noch länger, erstmals aktiviert wurde. Und da hat der deutsche Gesetzgeber, erstmals waren die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer auch mit im Asylbewerberleistungsgesetz. Also sie wurden mit in diese Gruppierung der Notversorgung gepackt. Und irgendwann hat man aber, ich glaube, es war am 31.05.2022, gesagt, nee, man nimmt diese Personengruppe raus und bringt sie ins SGB II und SGB XII. Und der Gesetzgeber wollte eben damit geflüchteten Menschen aus der Ukraine den sozialhilferechtlichen anerkannten Schutzberechtigten gleichgestellt sein. Also der hat eben gesagt, nee, wir tun die raus aus dem Asylbewerberleistungsgesetz und bringen sie ins SGB II und SGB XII und hat dadurch auch eigentlich insgeheim zu verstehen gegeben, das Motiv war auch explizit klar in der Gesetzesbegründung, dass es eine deutlich bessere Krankenversicherung über die Leistungsberechtigung im SGB II gibt im Vergleich zum Asylbewerberleistungsgesetz. Und das ist quasi so momentan der Anlass eigentlich dafür zu überlegen, wenn der Gesetzgeber das schon erkannt hat, warum man nicht dann das gänzlich überlegt und überdenkt auch, wie man Asylbewerberleistungsgesetz behandelt und eben dann die Gesundheitsversorgung im SGB II und SGB XII.
Ja, super spannend, dass da eigentlich auch politische Gestaltungsfähigkeit und Spielraum besteht. Wenn du mich vielleicht nochmal kurz abholen kannst, du hattest ja angesprochen, dass es das Rechtssystem auch geschichtet gibt. Es gibt nationales Recht, es gibt Europarecht, es gibt Völkerrecht. Wo findet denn diese Massenzustromlinie denn genau, welcher Ebene ist denn zuzuordnen?
Also vorweg vielleicht noch die Massenzustromrichtlinie ist, also was unter Massenzustrom gesehen wird oder nicht, ist ein Beschluss vom Rat. Also es ist eine politische Entscheidung und keine rechtliche Entscheidung. Also es gibt keine Definition für Massenzustrom. Das wird einfach vom Beschluss, also von dem Rat der EU wird das beschlossen, ob Massenzustrom vorliegt oder nicht. Und das hat man eben bei den Ukrainerinnen und Ukrainern vorgenommen. Die Massenzustromrichtlinie ist ja eher mal europäisches Recht. Und dann muss natürlich jeder Mitgliedstaat muss dieses Recht in nationales Recht umwandeln. Und da hat eben der deutsche der deutsche Gesetzgeber hat es dann in Paragraph 24 Aufenthaltsgesetz rein manifestiert und somit den Zugang für Ukrainerinnen und Ukrainer ins deutsche Recht gemacht. Also die Massenzustromrichtlinie wurde dadurch umgesetzt.
Okay, super spannend. Ich glaube, wir sind gerade auch ein bisschen, haben uns ein bisschen von deinem ursprünglichen Thema entfernt und das ist vielleicht auch ein bisschen notwendig gewesen, weil sicherlich unsere Hörerinnen wie ich ein bisschen eine Einführung brauchen in diesen rechtlichen Zugang, der ja super spannend ist. Aber zurück zu deiner Forschungsfrage. Du hattest ja gesagt, die Zielsetzung war rauszufinden, ob es da mögliche Konfliktlinien gibt von nationalem Recht zu den höheren Ebenen. Was sind denn da deine Ergebnisse gewesen?
Ja, meine Ergebnisse waren auch, glaube ich, für mich sehr spannend, aber auch ein bisschen schockierend, weil ich eben Verfassungsstöße feststellen konnte. Und gerade bei der medizinischen Versorgung mit Paragraph 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, also immer von der Perspektive von geflüchteten Menschen mit psychischen Erkrankungen, ist diese Notversorgung eben unvereinbar mit Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit 20 Absatz 1 Grundgesetz, also dem Recht auf Sicherung einer menschenwürdigen Existenz. Und das trifft vielleicht auch so ganz gut die Zeit. So psychische Erkrankungen sind nicht mehr so, sind in der Mitte der Gesellschaft angesehen. Und das ist natürlich auch wichtig, dass sich das rechtlich widerspiegelt, dass psychische Erkrankungen genauso wie physische Erkrankungen Teil dieser Gesellschaft sind und auch so behandelt werden sollten, auch rechtlich gesehen so behandelt werden sollten. Und ja, dann habe ich auch einen Verstoß gegen die Aufnahmerichtlinie gesehen. Also es gibt eine Richtlinie von der EU, wo eben drinne steht, wo explizit drinne steht, dass schwere psychische Störungen auch mitbehandelt werden sollen im Artikel 19 der EU-Aufnahmerichtlinie. Und diese EU-Aufnahmerichtlinie habe ich eben festgestellt, dass sie nicht umgesetzt wurde oder nicht genügend umgesetzt wurde in deutsches Recht.
Okay. Ist eigentlich tatsächlich sehr schockierend. Wie erklärst du denn dir diese Diskrepanz, dass da Rechtsbrüche vorliegen können?
Gut, so eine wirkliche Erklärung gibt's dafür vielleicht nicht. Das sind vielleicht auch politische Entscheidungen und auch es gibt große Spielräume in diesem 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz. Also das kann man schwierig sagen und feststellen auch, was da, wieso das so ist, wieso das quasi so, dieser Unterschied in was europäisch gewollt ist und was vielleicht auch national umgesetzt wird. Und wenn man die aktuelle Debatte ja auch mitbekommt, geht man vielleicht eher dazu über, zu sagen, man möchte keine Anreize für Migration bieten und möchte dadurch auch Gesundheitsleistungen eher flach halten, um dem entgegenzuwirken oder vermeintlich entgegenzuwirken.
Genau. Ich hatte mich nämlich auch gefragt, was für ein Aufwand das eigentlich sein muss, dieses Recht in Anspruch zu nehmen gegen diesen Rechtsverstoß. Ich meine, natürlich geflüchtete Personen sind da in einer besonders prekären Situation, unabhängig davon, was dann den Zugang zu Rechtsmitteln angeht. Wie müsste man denn sowas einklagen oder wie würde sowas denn tatsächlich stattfinden?
Ja, das wäre Verwaltungsverfahren, das müsste man sich dann einklagen, das Recht. Genau, und möglichst hoch in die Distanzen dann Instanzen einkommen.
Okay, super spannend, dass es da tatsächlich Widersprüchlichkeiten gibt. Genau.
Und es gibt's natürlich auch, also das fällt mir jetzt noch so wichtig ein, dass es bei dem 60a Absatz 2 Zielaufenthaltsgesetz ist eben ja auch ein Abschiebungshindernis und man legt quasi die Beweislast den geflüchteten Personen auf. Also man hat nicht, es wird nicht von Amts wegen ermittelt, ob die Person vielleicht psychische Erkrankungen hat oder sonstige Erkrankungen, die gegen eine Abschiebung sprechen könnte, sondern es wird vermutet, der Abschiebung sind keine Krankheiten entgegenzusetzen. Und da habe ich eben auch festgestellt, dass dieser Paragraph auch unvereinbar mit dem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ist und darin aber keinen Verstoß gegen Europarecht gesehen habe. Also es verstößt zwar innerlich gegen das Grundgesetz, aber nicht gegen die EMRK oder gegen auch die Rückführungsrichtlinie. Genau, aber die Eigenart von psychischen Erkrankungen hat ja gerade in sich, dass vielleicht die betroffene Person gerade nicht mitwirken kann und auch nicht darlegen kann, wieso jetzt doch ein Abschiebungsgrund vorliegt. Und das macht so dieses Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, steht im Widerspruch einfach damit.
Wenn ich genau da nochmal kurz nachhaken kann, also Fluchtmigration ist natürlich auch ein wirklich sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, auch im Lebenslauf einer Person. Haben wir dazu Zahlen? Kennst du Zahlen? Also inwiefern können Fluchterfahrungen auch als Ursache von psychischen Erkrankungen gelten? Hast du dich damit auch auseinandergesetzt? Also gibt es Studien, empirisches Wissen darüber, die vielleicht auch Entscheidungsgrundlage sein können für Politik und auch Recht?
Also die mangelnde Empirie ist schon gravierend, fand ich auch. Also man forscht ja zu einem Thema und möchte irgendwie auch wissen, dass es Relevanz hat in der, was man da so schreibt in seiner Masterarbeit 6 Monate lang. Aber das Schockierende war eigentlich, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in seinem Bericht auch gesagt hat, es gibt keine aussagekräftige Empirie darüber, sondern nur, dass sich lediglich Hinweise auf eine schlechte mentale Gesundheit bei geflüchteten Personen ergeben. Also da merkt man einfach, in der Forschung würde es da so große Bedarfe auch geben an diesem Thema und es wird halt, es gibt keine Forschung dazu.
Okay, das ist ja auch spannend. Also Forschungslücken.
Ist ernüchternd, ja.
Aber Forschungslücken sind natürlich auch, geben natürlich auch, haben natürlich auch eine große Aussagekraft. Du hast jetzt vorhin auch schon angesprochen oder erzählt, wie schwierig es überhaupt ist, die Gesundheitsversorgung von geflüchteten Menschen in Deutschland, also mit diesem riesengroßen, also es ist natürlich auch ein sehr großer Verwaltungsaufwand und auch generellen Aufwand damit verbunden. Jetzt haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag auch eine Passage, das hattest du auch im Vorgespräch angesprochen, eine Passage reingeschrieben in den Koalitionsvertrag und vereinbart, den Zugang für AsylbewerberInnen zur Gesundheitsversorgung unbürokratischer zu gestalten. Jetzt ist natürlich dann auch meine Frage, jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen was erzählt, wie das so generell mit Ärztinnenbesuchen aussieht. Aber geht damit im Prinzip auch ein Zugang zu Therapieangeboten einher oder sind die beispielsweise komplett von dieser Notversorgung ausgeschlossen oder ist das gar nicht wirklich geregelt rechtlich?
Also es ist gar nicht wirklich geregelt rechtlich, das kann man vielleicht schon als erstes sagen. Also es sind immer so Einzelfallentscheidungen, wo man dann gesehen hat, dass vor Gericht etwas eingeklagt wurde, eine psychische Betreuung oder auch eine Unterstützungsleistung. Aber es fängt vielleicht auch schon mit dem Knackpunkt an, den uns hier auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu anderssprachigen Menschen unterscheidet. Wir sprechen eben nicht diese Sprache. Wir haben keine Sprachbarriere. Wir können uns hier alle wunderbar unterhalten. Und da ist natürlich bei psychischen Erkrankungen und die Behandlung von psychischen Erkrankten ja gerade das Ausschlaggebende, dass man einen Dolmetscher braucht. Und das, ja. Und diese Kosten an Dolmetscherkosten kommen natürlich on top auf die psychische Behandlung sowieso nochmal obendrauf. Und das sind, nach Paragraph 4, also Bewerberleistungsgesetz, sind sie nicht verbindlich übernahmefähig. Also egal welche, es wird immer quasi daran angeknüpft, ob die Behandlung Mitsprache besser zum Ziel kommt oder ob die man auch behandeln kann, ohne dass man sprachliche perfekte Übersetzung dabei hat. Also da wären natürlich auch Ärzte relativ kreativ dann mit Übersetzungen, mit dem Internet oder sowas. Das ist natürlich nicht geregelt und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Knackpunkt, der auch da vielen Menschen den Weg vielleicht auch verhindert, frühzeitig, weil es ist ja bewiesen, wenn man frühzeitig psychische Erkrankungen angeht, kann man sie mit relativ geringen Kosten gut behandeln und dann stärkt es ja auch einen Personen. Und das ist natürlich schade, wenn dann Personen so festgehalten werden und natürlich nicht in diese psychische Behandlung mit reinkommen können.
Hinzu kommt ja generell, dass das Gesundheitssystem in Deutschland momentan so ausgerichtet ist, dass es für alle ja auch sehr, sehr schwierig ist, generell Hilfe oder Therapieplätze beispielsweise zu erhalten in Deutschland. Auch ein generelles Problem, auch in diesem Zusammenhang, ist ja auch, dass psychische Gesundheit generell ja meistens noch oder sehr häufig noch, das hattest du vorhin auch kurz angesprochen, früher noch mehr als heute, aber mit einem Tabu, mit einem Stigma belastet ist, was ja auch dazu führt, dass viele auch gar nicht darüber wirklich reden, etwa, dass sie, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie Hilfe brauchen oder dass sie davon betroffen sind. Wie sieht das denn bei Personen mit Fluchterfahrung aus? Haben wir es da vielleicht nochmal mit spezifischen Stigmatisierungen zu tun? Weiß man dazu etwas?
Also ganz konkret wissen tut man dazu nichts. Es gibt einzelne qualitative Erforschungen, aber die sind natürlich auch sehr begrenzt. Und man weiß natürlich, dass Menschen mit Fluchterfahrungen eher anfällig sind für posttraumatische Belastungsstörungen, die sich natürlich auch ganz anders äußern können, als wir das vielleicht so bisher gewusst haben. Weil das ist natürlich was relativ, also ich meine, Flucht gab es schon immer, aber natürlich die Art und Weise des Flüchtens ist schon, hat sich gewandelt vielleicht auch im Laufe der Zeit und ist dadurch, hat neue Dimensionen erhalten, vielleicht auch neue Erkenntnisse in der Medizin, die dazu beitragen könnten, dass psychische Erkrankungen anders betrachtet werden. Und natürlich die posttraumatische Belastungsstörung ist, glaube ich, noch eine von den hauptpsychischen Erkrankungen von geflüchteten Menschen.
Also eine Sache, die ich auf jeden Fall mitnehme, dass hier ein ganz großer Forschungsbedarf auf jeden Fall noch besteht, vor allem dann auch mit Blick auf weitere Gesetzgebungsprozesse. Und du hattest ja vorhin jetzt auch schon gesagt, es ist ernüchternd sehr häufig. Mhm. Du hattest auch im Vorgespräch ja gesagt, als du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, dass es eben ja, die Ergebnisse einen dann auch sehr häufig desillusioniert und ernüchternd auch zurücklassen. Deswegen, um vielleicht mit einem etwas positiveren oder auch zukunftsorientierten Ausblick zu enden, wäre jetzt meine letzte Frage an dich, was für Aussichten oder auch Möglichkeiten, vielleicht sogar auch Visionen oder Ideen gibt es denn in diesem Bereich? Also welche möglichen Alternativen würden dir einfallen? Hast du vielleicht schon drüber nachgedacht? Und vor allem, was braucht es dafür?
Also sehr spannende Frage. Ich finde das auch immer gut, wenn man positiv auf ein Thema zurückschaut. In meiner Masterarbeit habe ich auch natürlich Möglichkeiten betrachtet, die es geben könnte, um es besser zu machen oder anders zu machen zumindest. Und dabei kann man unterscheiden mit rechtlichen Möglichkeiten und aber auch sozialpolitische Möglichkeiten. Sozialpolitisch sind momentan auch schon anonymisierter Krankenschein. Der wird ausgegeben und es ist quasi so, dass man nicht mehr Angst haben muss, dass der Arzt etwas der zuständigen Behörde mitteilt, was quasi so die Hemmschwelle abgebaut wird bei geflüchteten Personen. Oder auch humanitäre Sprechstunde, das ist auch ein so niedrigschwelliges Angebot von Ärztinnen und Ärzten, die eben diesen Personen helfen möchten und dafür einen Rahmen bieten können. Oder es gibt auch das Projekt Mindspring, das sind so Peer-to-Peer-Personen, also dass eben geflüchtete Personen auch bei Übersetzungen und so weiter helfen, also dass man da so die sich gegenseitig unterstützt vielleicht auch und auch Hemmschwellen abbaut, auch zu erzählen, wie es einem gerade wirklich geht und dass man nicht nur gut sagt, sondern dass man auch offen darüber sprechen kann. Rechtliche Möglichkeiten, ich würde jetzt gern sagen, Blick in andere Länder, das lassen wir vielleicht lieber mal. Rechtliche Möglichkeiten ist ja auch, dass man generell sich überlegt, mit der Massenzustromrichtlinie sich das als Anlass nimmt, umzudenken und vielleicht auch zu sagen, das Asylbewerberleistungsgesetz gilt umzugestalten oder es sollte sich umgestalten, dass man natürlich nicht die Massenzustromrichtlinie auf alles anwendet, weil dann würde ja die Massenzustromrichtlinie irgendwie ab Absurdum geführt werden und vielleicht auch ausgehöhlt werden, aber dass man das so als Knackpunkt auch als Gesetzgeber nimmt, wenn man schon erkannt hat, dass sich da Missstände bilden und dass man da auf jeden Fall Handlungsbedarf hat. Dann gibt es natürlich das Bremer Modell, das wurde anfangs in Hamburg und Bremen eingeführt, dass Rahmenverträge gebildet wurden oder gegründet wurden mit Ärzten, dass quasi da elektronische Gesundheitskarten ausgegeben werden konnten an geflüchtete Menschen und die dann eben mit dieser Karte direkt zu dem Arzt oder zu den Ärzten, mit denen der Rahmenvertrag geschlossen wurde. Das wären so die Möglichkeiten. Ich glaube, das Wichtigste ist, oder es kommt nicht darauf an, was man dann macht, sondern dass man überhaupt was macht, dass das so herausgegriffen wird, dass man erkennt, dass psychische Erkrankungen gerade bei geflüchteten Menschen besonders in den Fokus gerückt werden sollten und vielleicht auch mehr Beachtung bekommen sollten, dass man vielleicht auch mal sich in die Position von geflüchteten Menschen hineinversetzt und schon allein, dass dieser wachsame Blick irgendwie wäre schon sehr, sehr hilfreich und dass Gesetzgebung natürlich auch die Versprechen oder die von Koalitionsvereinbarungen, dass man da vielleicht auch mehr den Fokus drauf legt und dass es eben nicht nur physische Erkrankungen gibt, die man sieht, sondern auch eben psychische Erkrankungen, die man nicht sieht.
Eigentlich sehr spannend, dass es ja so vielseitige Ansatzpunkte gibt, die bereits im Kleinen umgesetzt werden können, die zumindest national anerkannte Problematik mit in den Griff nehmen. Das ist sehr spannend, was es da eben an den Gestaltungsspielräumen gibt. Wir kommen jetzt leider auch wieder ein bisschen zum Ende unserer Aufnahme. Und da möchten wir dir auch die Möglichkeit geben, so ein bisschen nochmal die Ausrichtung von dem Podcast mitzugestalten. Wir haben dich jetzt gerade sehr viele Sachen gefragt. Hast du denn eigene Inhalte oder Punkte, die du nochmal hervorheben möchtest? Du hast jetzt die Chance, dich mit den letzten Worten in Anführungszeichen hier zu verewigen. Was würdest du denn gerne nochmal festhalten?
Ja, ich würde auf jeden Fall gerne festhalten, dass allein so Formate wie hier jetzt auch schon sehr hilfreich sein können und vielleicht auch die Möglichkeit zeigen, was man forschen kann in diesem Bereich und dass da wirklich auch von sozialwissenschaftlicher Seite sehr viel Forschungsbedarf besteht, aber auch, dass man vielleicht die rechtlichen Perspektiven mehr in den Blick nimmt und da vielleicht ganz gut zusammenarbeiten kann mit Juristinnen und Juristen, die sich mit dem Thema beschäftigen und psychische Erkrankungen allgemein nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, sondern sie in jeder ist Mensch und dass jeder Mensch darauf achten sollte, dass es einem psychisch gut geht.
Ich glaube, dem können wir alle auf jeden Fall zustimmen. Zuallererst nochmal vielen Dank an dich, Wiebke. Danke für deine Zeit und auch für deine Expertise. Also wie gesagt, diesen juristischen Zugang finde ich auch wirklich super spannend und das Thema ist ebenfalls super relevant. Da stimme ich dir zu. Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Ebenfalls möchte ich auch nochmal meiner Co-Moderatorin Laura danken und ebenfalls den Zuhörerinnen für die Zeit und Aufmerksamkeit, die sie uns gegeben haben. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, uns Feedback zu kommunizieren über X bzw. vormals Twitter. Erreicht ihr uns unter @incentim und hoffentlich hören wir uns dann auch bald wieder im gewohnten Rhythmus zum 15. Vielen Dank, macht's gut.
Tschüss. Vielen Dank, tschüss.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incentim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.